Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Das österreichische Kino und das Böse, das ist schon ein sehr gutes Pärchen. Sehr viele Filme aus Österreich suchen das Grauen, vor allem im Alltag, in der Familie, im Keller, was wir da nicht schon alles gesehen haben. Dadurch machen diese österreichischen Regisseurinnen und Regisseure das Heimliche plötzlich sehr unheimlich. Und besonders clever ist das dieses Jahr dem Regisseur Johannes Grenzfortner gelungen in seinem Meta-Horrorfilm Ratzennest. Und dieser Horror, der klingt dann so.
Was? Mach mir keinen Reim drauf, Ludwig.
Gar wunderlich. Lasse mich.
Schwarzmagie!
In Ratzennest, da passiert, wie gerade gehört, der Horror auf der Tonspur. Es geht um eine amerikanische Journalistin, die einen Audiokommentar aufnimmt, gemeinsam mit dem Regisseur des Spielfilms Ratzennest. Doch plötzlich husten die beiden und dieser Job, der eskaliert dann ganz schnell. Und während das Ganze passiert, sehen wir die Bilder des Films Ratzennest im Film Ratzennest. Also wir sehen Kruzifixe, verlassene Wälder, Höhlen, Orte, die stark mit dem Grauen des 30-jährigen Krieges auch verbunden sind. Das ist ein absolut durchgeknallter Film, gruselig, aber auch lustig, weil Regisseur Grenzfurtner die Filmbranche mit ihren ganzen Eitelkeiten ziemlich präzise aufs Korn nimmt. Das war auch übrigens sein Plan, wie er mir in Graz erzählt hat.
Ja, absolut. Ich spiele definitiv mit der Althaus- und Indie-Filmwelt und alles, was da dazugehört. Vom Audiokommentar für die Blu-ray, die vielleicht auch nie erscheinen wird. Man weiß ja nicht, ob es eine Blu-ray dann überhaupt noch gibt von einem Film. Die Festival, sozusagen Circuits, wie das da so schön heißt, die Leute, die da mitspielen, die da mitmachen, also eigentlich das Spektakel des Filmemachens. Und dann schwenkt sie rüber quasi vom Spektakel des Filmemachens zum Spektakel des Krieges eigentlich. Ja. Aber die Grundfrage war eigentlich auch schon, den Versuch zu wagen, sowas wie einen Film zu machen, der ein Hörspiel ist, aber ein Hörspiel, der auch ein Film ist. Und er wird als Hörspiel alleine nicht funktionieren und er wird als Film alleine nicht funktionieren. Ich habe versucht, da quasi das zu kombinieren und da quasi einen unterhaltsamen, auch gruseligen Metakommentar zu bauen.
Das stimmt, das ist ein Kommentar auf einen Kommentar, was es nochmal, was die Metaebene nochmal potenziert während im Verlauf des Films. Was ich mich gefragt habe, Sie sind ja auch in gewisser Hinsicht Teil dieses Zirkuses, den Sie da karikieren, nicht wahr? Also schöpfen Sie da auch aus eigenen Erfahrungen, was die Fragen vielleicht dieser Journalistin anbetrifft? Also ich muss vorsichtig sein, weil es in irgendeiner Form eine Kollegin ist und Unterhaltungen mit Künstlerinnen und Künstlern zu führen ja auch immer wieder eine Herausforderung sind.
Naja, absolut, ja. Es war ja so, dass mein letzter Film, auch ein Horrorfilm namens Masking Threshold, Weltpremiere auf dem Fantastic Fest in Austin gehabt hat. Und was da dann passiert ist, in dem halben Jahr, nachdem das sozusagen tatsächlich dort rausgekommen ist, dieser Indie-Film, da habe ich viel sozusagen von dem, was ich da in mich aufgesogen habe und Leute, die ich kennengelernt habe und Interviewfragen, die ich bekommen habe, auch im Ratzennest verbraten. Es ist tatsächlich ein Zitat, das ich meinem fiktiven Regisseur im Ratzennest in den Mund lege, ist 1:1 aus einer negativen Kritik über Masking Threshold. Also da habe ich schon versucht, mich auch ein bisschen dran abzuarbeiten, ja.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass diese arme Journalistin dann in Probleme gerät. Also der Regisseur, der weist sie auch immer wieder zurecht, korrigiert sie, fährt sie auch immer rein. Dieses Interview eskaliert ja ganz schnell. Ist ja so eine eigentliche Horrorvorstellung von uns Journalisten, dass wir irgendwann die Kontrolle verlieren. Wie ist das? Ist das auch eine Karikatur auf Regisseure, die sich als viel größer, weltschöpferischer erachten, als sie eigentlich am Ende sind?
Ja, absolut, absolut. Also ich weiß nicht, es fließen ja ganz viele Dinge in diesen fiktiven Regisseur ein. Also viele Leute haben dann auch gesagt, das stimmt ja gar nicht, das ist ja viel zu übertrieben, das ist ja viel zu karikaturenhaft, was der Typ da sagt. Und ich sage dann meistens, naja, das sind viele Sachen, die 1:1 Zitate sind aus Interviews von bekannten und nicht so bekannten Regisseurinnen und Regisseuren, hauptsächlich Regisseure. Und also das ist nicht so weit von dem weg, wie die Realität sich tatsächlich gebiert.
Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich könnte auch sicherlich einige Erfahrungen für den zweiten Teil dazu packen. Was ich interessant finde, wir hören also auf dem Audiokommentar einen Streit, der dann ausbricht, aber auch immer wieder eine Art von Krieg über die Deutungshoheit. Ne? Also wer spricht über die Bilder und wer sagt, was diese Bilder zu bedeuten haben. Und das, was ich interessant fand, ist, dass der Film das gar nicht so klar macht. Also bevor wir jetzt auf die eigentlichen Bilder zu sprechen kommen, es ist ja schon auch ein Film darüber, wie man über Filme reden kann, soll oder sogar muss.
Ja, genau, genau das ist es. Weil gerade in dem Bereich des Arthouse-Films, wo es extrem viel Deutungsvarianz gibt, sage ich einmal, ja, ist es ja spannend, weil das ist ja auch das, wo dann die größten Diskussionen auf den Online-Plattformen losbrechen oder so. Weil wenn es ein Genrefilm ist, der relativ klar definiert ist, da passiert das und der Slasher passiert und der passiert und es gibt das Final Girl und was auch immer es ist, dann kann man nicht so viel diskutieren darüber, außer darüber quasi, ob die Art und Weise, wie das gemacht ist, persönlich sagen Wohlwollen findet oder nicht. Ja? Wenn wir quasi in den Bereich kommen des Arthouse-Films, wo sehr viel unglaublich der eigenen Interpretation überlassen ist, da geht es dann schnell zur Sache. Und da finde ich es dann auch besonders spannend nachzulesen, was die Leute darüber denken. Ja? Und wer dann eben die Deutungshoheit hat. Also es gibt ja im Moment einen Fall, Skinamarink heißt der Film, der ist jetzt gerade ein großes Ding in den Vereinigten Staaten, winziger, kleiner Indie-Film, also auch mit nicht viel mehr Budget, als ich auch gehabt habe für meinen Film, der aber landesweit in Amerika gestartet ist und die größten Diskussionen auslöst, weil es gibt Leute wie ich zum Beispiel, das ist jetzt mein Kritiker sein ist, ich habe das Ding überhaupt nicht gruselig gefunden und habe mir gedacht, Wahnsinn, das ist irgendwie, wie viel Fake-Film-Grain kann man in einen Film reinpacken, in dem nichts passiert? Und Leute kriegen quasi hysterische Anfälle im Kino, weil sie ihn so gruselig finden. Ja? Ist aber ein klassischer Beispiel für so einen Arthouse-Horrorfilm, wo es halt einfach so eine Bandbreite gibt, in wie man das wahrnehmen kann, dass das natürlich auch spannend ist. Ja.
Der Filmratzen ist im Filmratzen, ist also die Bilderebene ihres Films. Das ist ja erstmal eine Abfolge an Natur- und Landschaftsbildern aus Niederösterreich. Falls ich mich nicht irre, bitte korrigieren Sie mich, so firm bin ich nicht in der Geografie von Österreich. Die haben ja für sich schon etwas Horrorhaftes. Was sind das für Bilder? Woher kommen die?
Das ist tatsächlich die Landschaft, in der ich aufgewachsen bin. Das hat mich sehr geprägt. Der sogenannte Rohrwald ist das. Ich bin aus Stockerau, das ist eine kleine Stadt außerhalb von Wien. Das ist auch nicht weit weg von Wien. Es wirkt so irgendwie so wie tiefste Provinz oder so, aber das ist vielleicht 25 Kilometer von Wien. Und der Rohrwald war für mich halt spannend, weil da bin ich halt irgendwie auch aufgewachsen, so 10 Kilometer von dort oder so, immer mal mit dem Rad dort rumgefahren. Und habe mir immer schon gedacht, also auch als Kind, was da an christlicher Ikonografie rumsteht. Und wie man in Österreich sagt, Marterl, sozusagen quasi, das kommt von Martyrium, die kleine Martha, die an jeder Häuserecke steht. Und wir haben ja auch im Film versucht, alle christlichen Denkmäler, die es da in diesem Gebiet gibt, und das ist nicht so groß, quasi in den Film einzubauen. Und wir haben es nicht geschafft, in unserer Drehzeit auch nur ein Fünftel aller christlichen Kreuze und christlichen Bilder in dieser Landschaft, die 20 Quadratkilometer groß ist oder so, einzufangen. Es ist so unglaublich vollgestopft mit dem. Und in Kombination mit dem doch sagen, leicht verfallenen Pathos, das das doch dort hat, habe ich gedacht, das ist doch eh perfekt. Und es ist ja immer lustig, wenn man den Film dann in Amerika zeigt und die Leute dann dort irgendwie sich denken, Wahnsinn, das ist ja alles so arg bei euch da drüben. Ja? Also das heißt, wir sind halt einfach eine Kulturlandschaft seit 10.000 Jahren. Also in Europa steht kein Baum, weil nicht irgendjemand mal eine Entscheidung getroffen hat, diesen Baum nicht zu schlägern, sozusagen. Ja? Es ist tatsächlich ein Kulturraum. In Amerika, also zumindest in der Kolonialgeschichte Amerikas, ist halt keine 300 Jahre alt oder so halt, ja.
Deshalb gibt es ja in Häusern in Amerika häufig keinen Keller, nicht wahr? Weil den Keller muss man sich irgendwie erstmal verdienen mit einer Geschichte. Das ist ja interessant. Im Keller Ihres Films, also unter diesen Kreuzen, unter der Ikonografie, da herrscht ja auch Geschichte und dann auch Krieg. Unter diesen Kreuzen wurde Krieg geführt. Also es gibt einen Rückbezug zum 30-jährigen Krieg. Das finde ich interessant. Ich würde auch sogar sagen, das ist der Ursprung des Horrors Ihres Films. Das ist das Leiden des 30-jährigen Kriegs. Und ich muss schon sagen, ich kenne keinen Film, der den 30-jährigen Krieg als Ursprung einer Horrorerzählung nimmt. Was ist das Grauenvolle oder das Grausame, das uns bis heute quasi verfolgt, die Folgen des 30-jährigen Krieges?
Der 30-jährige Krieg hat mich immer schon interessiert, auch eben, weil ich da in der Gegend des Rohrwalds aufgewachsen bin und wir schon in der Volksschule, wie bei uns die Grundschule heißt, wir über das gelernt haben, also auch über die sogenannten Schwedenlöcher, die da in meinem Film ja sehr, sehr wichtig sind und vor allem auch über das, was da damals passiert ist und dass da halt viele Kreuze rumhängen, wo irgendwie Schweden erwähnt werden und so, man denkt sich halt Schweden, ach mein Gott, so eine schöne sozialdemokratische Gegenwartsutopie, Hallihallo. Naja, damals waren die ja ein bisschen anders drauf Aber generell war jeder anders drauf. Also der 30-jährige Krieg ist einer der blutrünstigsten Kriege, der jemals auf europäischem Boden stattgefunden hat. Und wenn man sich das statistisch betrachtet, sind da wahrscheinlich sogar mehr Leute gestorben als im Zweiten Weltkrieg. Und das hat mich immer fasziniert und das war auch ein bisschen so mein Steckenpferd. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich würde gerne mal einen Film über den 30-jährigen Krieg machen. Habe aber auch gleichzeitig gewusst, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich da 20 Millionen Euro für ein Historienspektakel zusammenbekomme und das auch gar nicht so spannend finden würde, weil es eigentlich das Interessante und Spannende ist, was der 30-jährige Krieg, den man so irgendwie noch aus der Schule kennt, aber sonst eigentlich vergessen hat, was der eigentlich mit Europa gemacht hat und dass Europa immer noch sozusagen an den Folgen des 30-jährigen Kriegs zu kiefeln hat, wie wir in Österreich sagen. Also wir haben immer noch quasi politische Probleme in der Gegenwart, die von 1630 oder was herrühren, weil da echt tatsächlich was passiert ist, was eine unglaubliche Zäsur in der europäischen Geschichte war.
Johannes Grenzfurtner, Regisseur des Meta-Horrorfilms Ratzennest, und diesen Film, den merken wir uns einfach, weil er sicherlich in Deutschland schon bald unter anderem auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen sein wird.